Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Wer war Jesus Christus wirklich? Diese Frage ist so alt wie das Christentum selbst. Und jede Generation stellt sich diese Frage neu. Die im 19. Jahrhundert aufgekommene historisch-kritische Bibelexegese ließ nicht viel übrig von dem Glauben der Väter an den wunderwirkenden Gottessohn, der in die Welt kam, um die Menschen von ihren Sünden zu befreien, damit sie das ewige Leben haben. Für viele der modernen Schriftgelehrten an der Schwelle zur Moderne ist dieser Jesus allenfalls der beste aller Menschen oder ein genialer Sozialreformer der Antike gewesen, der aber nicht am Kreuz gestorben und somit auch nicht auferstanden sein konnte. Steht die moderne historische Forschung also im Widerstreit zu den überlieferten Glaubensgrundsätzen? Oder lassen sich anhand modernster Wissenschaft, zum Beispiel auf dem Feld der Archäologie, Belege für die Richtigkeit des tradierten Glaubens finden? Unser heutiger Gesprächsgast, der Historiker Michael Hesemann, ist einer der erfolgreichsten deutschen Sachbuchautoren. Er hat sich intensiv mit den neuesten Forschungen zu Leben und Wirken Jesu Christi auseinandergesetzt und die Ergebnisse in einem Buch veröffentlicht. Mit ihm begeben wir uns gleich auf eine faszinierende Zeitreise an Orte, die Sie alle kennen und dennoch völlig neu kennenlernen werden. Herr Hesemann, Jesus Christus ist wohl die mit Abstand am meisten hinterfragte, interpretierte, zitierte, erforschte und zerpflückte Person der gesamten Weltgeschichte. Es gibt so unzählig viele Publikationen in den verschiedensten wissenschaftlichen Gattungen über ihn. Was hat Sie dazu bewogen, dieser langen Kette an Veröffentlichungen über ihn ein weiteres Buch hinzuzufügen?
Einfach die starke Diskrepanz auf der einen Seite auch zwischen theologischen Behauptungen über die Entstehung der Evangelien. Sie wären also in Gemeinden entstanden, ein halbes Jahrhundert nach dem Geschehen wäre das allerfrüheste Evangelium überhaupt, Markus, geschrieben worden, und den archäologischen Entdeckungen, die belegen, wie akkurat die Evangelien waren, dass man einfach nur noch folgern kann, dass sie von Augenzeugen stammen. Also gerade in dem vergangenen halben Jahrhundert ist das Pendel ganz stark wieder in die andere Richtung geschwungen, weil eben die Archäologie in Israel stark gefördert wurde, weil in Israel an vielen Orten Grabungen ausgeführt wurden, vielen neutestamentlichen und alttestamentlichen Orten, und man Dinge zutage gefördert hat, die unser Verständnis von Jesus von Nazareth, von seiner Zeit stark erweitert haben. Und da kann man heute sagen, die Evangelien sind so genau in ihrer Schilderung von Ortschaften, von lokalen Begebenheiten, dass sie einfach nicht ein halbes Jahrhundert später, als Jerusalem schon zerstört war, als die Juden schon in aller Welt zerstreut waren, entstanden sein können, sondern unmittelbar nach dem Geschehen, in den Jahrzehnten vor dem Entstehen und definitiv vor der Tempelzerstörung und vor dem jüdischen Aufstand im Jahre 70 nach Christus.
Soweit also zu den Datierungen der Evangelien. Nun befinden wir uns aber weiterhin auf dem Feld des Glaubens. Als Historiker sind Sie aber verpflichtet, streng wissenschaftlich vorzugehen. Schließt sich das nicht aus?
Nein, überhaupt nicht, weil die Datierung generell von antiken Texten aufgrund von archäologischen Indizien ist eine vollkommen legitime Angelegenheit. Nur die sogenannte Formgeschichte, die von bestimmten Prämissen ausging, die aber eben keine archäologischen waren, ist eine überholte Methode, weil wir heute viel akkuratere Methoden zur Verfügung haben, die im Endeffekt auch einen viel höheren Anspruch an Wissenschaftlichkeit haben, weil Formgeschichte ist auch immer eine sehr spekulative Angelegenheit. Und ich nenne ein Beispiel, wenn man mit dem Johannesevangelium durch Jerusalem geht oder dem Markusevangelium durch Kapernaum, dann bekommt man ein Gefühl davon, dass die Evangelisten diese Orte so genau gekannt haben, dass auch die kleinsten Redewendungen auf einmal einen Sinn ergeben und Plätze, Orte, Straßen, die Lage der Synagoge, die Lage vom Haus der Schwiegermutter des heiligen Petrus und so genau geschildert sind, dass auf einmal die Ruinen wieder lebendig werden. Und da muss man sagen, so können nur Augenzeugen schildern. So kann niemand irgendwo aus einer Gemeindetradition in der Ferne, aus der Fantasie, das beschrieben haben.
Jetzt haben Sie gerade schon die Glaubwürdigkeit der Evangelien auch als historische Quellen betont. Jetzt hört man aber auch immer wieder die Meinung, die auch unter Historikern, unter Wissenschaftlern verbreitete Meinung, letztlich handle es sich bei diesen Erinnerungen, bei diesen Evangelien um eine nachträgliche Geschichtsfälschung, um das Scheitern Jesu Christi nachträglich in einen Sieg verwandeln zu wollen. Ist das denn nicht wahrscheinlicher?
Das ist absoluter Unsinn, mit Verlaub gesagt, weil wie kann man denn von einem Scheitern sprechen, wenn darauf die Auferstehung folgt? Und für die Auferstehung gibt es ja gerade so viele Augenzeugen, wie sie der heilige Paulus auch in seinen Briefen erwähnt. Die Auferstehung ist ein historisches Ereignis. Wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hätte, dann hätte ja diese Bewegung, die Jesus-Bewegung, überhaupt keine Chance gehabt. Es hätten nie die Menschen, die an ihr beteiligt wären, die Apostel, die Jünger, die innere Kraft gehabt, dass sie bis an den Tod gehen, und um das Evangelium zu verbreiten und den Tod nicht fürchten, das Martyrium hinnehmen, weil sie selber erlebt haben, es gibt keinen Tod. Also gerade das Phänomen dieser starken inneren Kraft und inneren Überzeugung kann man eben nicht erklären durch ein Scheitern und dadurch, dass eben ein paar Verzweifelte, die 3 Jahre ihres Lebens einem falschen Guru hinterherliefen, dann auf einmal das Beste daraus machen wollten, sondern eben dadurch, dass diese Menschen wirklich etwas erlebt haben, was sie selber auf alles vorbereitet, innerlich so gestärkt hat, dass sie das Unmögliche möglich gemacht haben und eine religiöse Bewegung aus einem kleinen Königreich wie Judäa auf einmal in der ganzen Welt verbreiteten, von Spanien bis Indien, von Gallien bis Äthiopien. Und da steckt schon sehr viel mehr dahinter. Wir haben aber auch historische Zeugnisse dafür, eine hochinteressante Angelegenheit war eine Steininschrift, die in Nazareth entdeckt wurde im 19. Jahrhundert, die dem paläographischen Befund nach, also dem Schriftbild nach, etwa aus der Zeit von Kaiser Claudius stammte. Und wo also bei Todesstrafe davor gewarnt wurde, man dürfe auf keinen Fall Leichen aus Gräbern entfernen. Nun fragt man, warum wurde unbedingt in einem Dorf wie Nazareth eine solche Inschrift aufgestellt? Eben, da kann man auch wiederum annehmen, dass die Ursache dafür war, dass eben die Hohepriester, wie wir im Matthäusevangelium lesen können, verbreitet haben, ja, der Leichnam wäre eben gestohlen worden, und da eben die Römer dem entgegenwirkten. In Nazareth lebten ja gerade auch die Herrenverwandten, also lebten Teile der Familie des Herrn, und da wollte man eben ganz bewusst auch dort vor den Folgen eines eventuellen Betruges warnen. Aber wie gesagt, die vielen Augenzeugen, die wussten, es war kein Betrug, und deren Leben wurde gerade durch die Begegnung mit dem Auferstandenen verändert. Wie bei Paulus zum Beispiel. Paulus war ja nun ein fanatischer Gegner der jungen Kirche, bevor er seine Begegnung mit dem Auferstandenen hatte. Und das hat ihm dann so viel Kraft gegeben, dass er wirklich im gesamten östlichen Mittelmeerraum das Evangelium verbreitete und Steinigungsversuche und Gefängnisaufenthalte und Schriftbrüche und was auch immer auf sich nahm, bis er dann nach Rom kam und in Rom das Martyrium auf sich nahm, eben immer wieder mit dem inneren Feuer, das diese Begegnung entfachte, in seinem Herz.
Vielleicht noch eine letzte Vorbemerkung zu den Unterschieden der Evangelien. Wir haben in der Schule noch die Zwei-Quellen-Theorie gelernt.
Ja, genau.
Also die Theorie, die sagt, es gibt 2 Hauptquellen, nämlich Markus und eine unbekannte Logienquelle Q. Und es hieß dann weiter, Johannes, das sei wiederum mehr so ein theologisches Evangelium gewesen. Der Wert dieses Evangeliums sei allerdings historisch vernachlässigbar. Gilt diese Einschätzung in der Wissenschaft heute noch?
Nein, auf keinen Fall. Im Gegenteil, die Archäologie hat belegt, dass Johannes als Quelle also fast noch wertvoller ist, weil es noch mehr Details enthält, die auch überprüft werden können, archäologisch überprüft werden können und eben eindeutig unabhängig entstand. Nun, die neue Theorie, die moderne Theorie von der Entstehung der Evangelien ist, dass in der Tat das Markus-Evangelium das allererste Evangelium war, das biografische, anekdotische Elemente enthielt. Warum? Weil das Markus-Evangelium in Rom entstand durch den Dolmetscher des heiligen Petrus. Der heilige Markus war mitgekommen nach Rom als Dolmetscher von Petrus und von den Römern gebeten wurde, schreib mal all die Geschichten, die er vom Herrn erzählt hat, auf. Und das hat er dann gemacht. Und darum wurde auch das älteste Fragment vom Markus-Evangelium in den Höhlen von Qumran am Toten Meer entdeckt, in einem Krug mit der Aufschrift Rom. Und dieses Fragment konnte sowohl aufgrund der Tatsache, dass es eben in Qumran gefunden wurde, wie auch paläographisch auf etwa um 50 nach Christus datiert werden. Also vorher muss das Evangelium schon niedergeschrieben worden sein. Bei Matthäus haben wir zwei verschiedene Versionen. Wir haben gerade auch in den Quellen der Tradition, also bei Papias von Hierapolis und bei anderen frühchristlichen Autoren, die von Eusebius von Caesarea zitiert werden in seiner Kirchengeschichte, die um 300 entstand. Also bei diesen frühen Quellen, die alle um 100 lebten, haben wir die Information, ja, Matthäus schrieb ursprünglich die Lehrreden des Herrn auf. Und genau da haben wir die Logiensammlung Q, von der die Rede ist bei der Zwei-Quellen-Theorie, die dann später mit Elementen aus dem Markus-Evangelium und auch unabhängigen Informationen erweitert wurde. Also Matthäus hat wohl nur die Reden des Herrn aufgeschrieben. Warum? Weil er eben als Zollbeamter am schnellsten und besten schreiben konnte. Und wann das geschah, ich denke mal unmittelbar nach der Auferstehung, auf jeden Fall unmittelbar nach Pfingsten. Das Matthäus-Evangelium, wie wir es heute kennen, ist eben, wie gesagt, kombiniert. Lukas hat dann mit einem, ich will mal schon sagen, historisch-journalistischen Ansatz sein Evangelium beschrieben, hat neue Quellen erschlossen in den 3 Jahren, in denen er in Jerusalem war und hat auf jeden Fall, bevor er die Apostelgeschichte schrieb, und die Apostelgeschichte wurde, wir können das genau sagen, weil er schreibt, also Paulus wäre 2 Jahre schon in Rom gewesen, 2 Jahre im Gefängnis in Rom, da endet auf einmal abrupt die Schilderung im Jahre 62 nach Christus. Und darum können wir sagen, das Evangelium hat er wohl eventuell 1 Jahr vorher geschrieben. Und das Johannesevangelium entstand dann, nachdem die 3 synoptischen Evangelien, wie man sie auch nennt, fertiggestellt worden waren. Und die Schüler von Johannes meinte, die vielen Begegnungen mit dem Herrn, die vielen Dinge, die du uns schilderst, die wir dort nicht finden, und bitte schreib die doch auf. Das hat er dann gemacht und hat die anderen Evangelien ergänzt aus einer sehr persönlichen Perspektive. Das kann aber auch nur vor der Tempelzerstörung im Jahre 70 geschehen sein, weil er noch die Prophezeiung von der Zerstörung des Tempels auf den Leib des Herrn und die Auferstehung des Herrn bezieht und eben keine historische Deutung, sondern eine ja theologische Deutung bevorzugt. Also das war auch noch vor dem Jahre 70, sonst wäre er von dem historischen Ereignis natürlich so stark geprägt worden, dass er diese Deutung nicht vorgenommen hätte, sondern schon darauf verwiesen hätte, dass es eben auch real so eintraf, dass der Tempel in der Tat zerstört wurde. Also alle 4 Evangelien entstanden damit innerhalb von 40 Jahren nach der Auferstehung und damit in der Generation der Augenzeugen, die oft genug auch erwähnt werden. Wir haben bei Markus meinetwegen den Hinweis, wenn er von Simon von Cyrene redet und sagt, ja, das war der Vater von Rufus und Alexander. Und da fragt man natürlich, ja, was soll der Hinweis? Schön, da hat er Söhne gehabt, die haben die und die Namen gehabt, aber wir können mit den Namen wenig anfangen. Bis man dann eben in Jerusalem ein Grab entdeckte mit einem Ossuarium, mit einer Knochentruhe und der Inschrift Alexander von Cyrene, Sohn von Simon. Und da war klar, Der Mensch war bekannt in Jerusalem, der Sohn von Simon von Cyrene. Eventuell gehört er oder wahrscheinlich gehört er auch der Urgemeinde an. Und hier wird also auf bekannte Personen Bezug genommen und der Motto, schau mal, den kennt ihr daher, weil das war der Vater von dem und dem. Und ein derartiger Hinweis hätte überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn in dem Fall das Markus-Evangelium so viel später entstanden wäre, an einem ganz anderen Ort entstanden wäre, ohne Kontakt mit der Urgemeinde entstanden wäre, sondern hier wird auf noch lebende Augenzeugen verwiesen, deren Gräber wir gefunden haben, deren Grabinschriften wir gefunden haben, weil das so viele Alexander, Söhne von Simon von Cyrene, in Jerusalem lebten, kann man kaum annehmen. Nein, das war genau der, der im Markus-Evangelium erwähnt wird. Und da merken wir auch wiederum, es waren keine fiktiven Erzählungen, keine Märchen, die man irgendwann sehr viel später sich erdacht hat, konstruiert hat, sondern Geschehnisse mit realen Personen, die Augenzeugen waren.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, beschäftigt uns heute im ersten Teil einer vierteiligen Serie über das Leben, Wirken, Sterben und die Auferstehung des Heilands. Und unser Gesprächsgast dazu ist der Historiker und Bestsellerautor Michael Hesemann. Herr Hesemann, Sie haben uns eben vor der Pause schon dargelegt, dass die vier Evangelien auch einen sehr großen historischen Wert besitzen, den wir jetzt noch weiter nachspüren wollen. Denn jetzt wollen wir unsere Reise durch das Leben Jesu beginnen, und zwar dort, wo alles seinen Anfang nahm, in Nazareth, wo nach christlicher Überlieferung der Engel Maria die Botschaft überbrachte. Und im Matthäus-Evangelium lesen wir gleich zu Beginn den Stammbaum Jesu, der sich bis zum Stammvater Abraham zurückverfolgen lässt. Und das halten ja viele Exegeten bis heute für einen nachträglichen Einschub, um die Rolle Jesu als Messias zu legitimieren. Ist es denn überhaupt möglich, dass zu jener Zeit in diesem winzigen Flecken Nazareth Nachkommen König Davids, Nachkommen Abrahams gelebt haben können?
Ja, auf jeden Fall, gerade in Nazareth, weil wir müssen das mal historisch betrachten. Nach der babylonischen Gefangenschaft kamen natürlich erstmal alle Juden wieder ins Kernland nach Judäa, aber dann haben die Hasmonäer-Könige, die Makkabäer-Könige Stück für Stück eben das Land erweitert und haben auch den Norden, haben auch Galiläa besiedelt und da hat man gerade rivalisierende Dynastien und gerade der Davididen-Clan, also die Familie, die Nachkommen von König David, hat man, weil sie eben einen Thronanspruch haben, weit, weit von Jerusalem entfernt, ins Exil, muss man schon sagen, nach Norden geschickt. Und dort entstanden Städte wie Kochava und vor allen Dingen auch Nazareth, dessen Name ja von der Prophezeiung vom Spross Isais, des Vaters von David, herrührt. Nazareth kommt vom Hebräischen Nazara, und das bedeutet Spross, also auf gut Deutsch Sprossdorf. Und wir haben Ossuarieninschriften, also Steininschriften aus der Zeit Jesu, in dem Davididen auf ihre Herkunft aus der königlichen Familie hinweisen. Also wir haben zum Beispiel eine Ossuarieninschrift, eine Inschrift auf einer solchen Knochentruhe, die der Zweitbestattung diente im Judentum, wo also klipp und klar erwähnt wird, aus dem Hause Davids. Und auch noch im 2. und 3. Jahrhundert haben die Römer Mitglieder der Herrenfamilie, also der Familie Jesu, Verwandte Jesu, wie auch darauf verwiesen, auf die Verwandtschaft, verfolgt, nicht etwa, weil sie Christen waren, sondern weil die Römer einen neuen jüdischen Aufstand verhindern wollten und befürchteten, die könnten als neue Thronanwärter von jüdischen Revoluzern an die Spitze einer aufständischen Bewegung gestellt werden. Also die Römer haben diesen Anspruch sehr ernst genommen. Und wir wissen von Quellen, die im 2. Jahrhundert geschrieben haben, etwa Julius Africanus, dass die Herrenverwandten auch noch über genaue Stammtafeln ihrer Familie verfügt haben, in denen also genau dokumentiert war, wie, auf welchem Weg sie von König David abstammen. Wenn wir im heutigen Nazareth nach den Ruinen aus der Zeit Jesu schauen, dann stellen wir natürlich auf der einen Seite fest, hier war eine reine Landwirtschaft, hier war ein kleines Dorf, Aber im Kontrast stehen die Gräber. Die Gräber von Nazareth sind richtige Grabhöhlen mit Rollsteinen, die an die Königsgräber in Jerusalem erinnern. Und da muss man sagen, hoppla, wie können arme Bauern auf einmal einen Anspruch gehabt haben, dass sie derartige Königsgräber dahinstellen? Und auch das Phänomen kann man nur erklären, wenn man sagt, hier lebte, wenn auch im armen Exil, eine königliche Familie, eine Dynastie, Nachkommen vom König David. Und insofern können wir die Stammtafeln sowohl bei Lukas und Matthäus auch und gerade, weil es hier einen Widerspruch gibt im Stammbaum, ernst nehmen. Warum gibt es einen Widerspruch im Stammbaum? Warum hat Matthäus einen anderen Stammbaum Jesu als Markus? Darüber ist viel spekuliert worden. Es gibt eine Theorie, nach der Josef, der ja Jesus adoptiert hat, der in der Antike brauchte ja einen Sohn, der einen Anspruch, einen Thronanspruch übernimmt, kein leiblicher Sohn sein, sondern brauchte nur adoptiert sein. Augustus meinetwegen war ja auch nur ein Adoptivsohn von Cäsar und da bestand überhaupt nur eine ganz entfernte Verwandtschaft. Genauso stellt, wie gesagt, ein Evangelium, nämlich das Matthäus-Evangelium, die direkte körperliche Abstammung davon von Josef, von Jesu Adoptivvater, während das, wie gesagt, nach einer Theorie, das Lukas-Evangelium seine eigene Adoptivstammlinie darstellt, also behauptet, Josef wäre selber vielleicht nach dem Tod seines Vaters adoptiert worden. Eine andere Theorie ist die, dass der Großvater Jesu im Lukas-Evangelium eben in der Tat der Vater der heiligen Jungfrau war und dass Josef nur als Schwiegersohn in die Reihe mit aufgenommen wurde, dass wir hier also in Wahrheit den Stammbaum Mariens haben, weil schon frühe Quellen klipp und klar erklären, auch Maria stammte aus dem Hause Davids und es ist sogar möglich, dass die Reise der heiligen Familie nach Bethlehem stattfand, weil sie dort geerbtes Land hatte und nicht etwa Josef. Aber das sind natürlich Spekulationen, das kann man natürlich nicht belegen, aber es wäre eine auf jeden Fall plausible Erklärung für vieles, von dem wir erfahren. Auf jeden Fall wurden nie Zweifel an der davidischen Abstammung Jesu von den Juden oder von den Römern geübt. Im Gegenteil, das war ja gerade das Hauptargument beim Prozess Jesu vor Pilatus, dass man eben ihm einen weltlichen Thronanspruch unterstellte. Diese Frage, bist du der König der Juden? Und er wurde ja auch gekreuzigt mit dem Schild als Begründung für die Verurteilung Jesus von Nazareth, König der Juden. Insofern, wenn das kein legitimer Anspruch gewesen wäre, dann hätten die Ankläger nie so plausibel ihren Fall konstruieren können.
Bleiben wir noch ganz kurz in Nazareth, denn da hat es erst vor wenigen Jahren, also brandaktuell, einige archäologische Entdeckungen gegeben. Unter anderem wurde eine Badeanstalt freigelegt, auch noch andere Entdeckungen wurden gemacht. Was sagt denn das den Archäologen und welche Schlüsse kann man daraus auf das Leben Jesu ziehen?
Nun, die Thermen, die römischen Bäder von Nazareth, die man entdeckt hat, die müssen noch datiert werden. Da können wir noch nicht sagen, wann die entstanden. Die können auch theoretisch im 4., 5. Jahrhundert für Pilger entstanden sein. Aber man hat eine noch spektakulärere Entdeckung im vergangenen November gemacht, nämlich genau gegenüber von der Verkündigungsbasilika. Auf dem gegenüberliegenden Grundstück fand man Überreste von Häusern aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Die konnte man eindeutig datieren, weil man die Fragmente von Steingefäßen fand, wie sie nur in der zweiten Tempelperiode, also auf gut Deutsch, in den Jahren zwischen der Erbauung des neuen Tempels durch König Herodes und seiner Zerstörung verwendet hat, weil damals im Judentum eine sehr starke Bewegung für kultische Reinheit entstand. Die kultische Reinheit spielte eine unglaubliche Rolle. Man glaubte ja, man erwartete ja im Judentum, dass der Messias kommt und wollte sich darauf vorbereiten und darum diese regelrechte Besessenheit mit Fragen der kultischen Reinheit. Es wurden überall Reinigungsgefäße aufgestellt, Steingefäße, weil nur Stein koscher war, rein war, mit Wasser, was aus Quellen bewegendem Wasser geschöpft wurde, mit denen man dann eben alle anderen Gefäße reinigen konnte und. Es gab noch steinerne Schöpfgefäße und die Fragmente dieser Gefäße hat man eben in dem Haus entdeckt und konnte darum es eindeutig datieren. Und darum kann man sagen, nachdem lange, lange Skeptiker behauptet haben, Nazareth wäre ja schriftlich erst seit den Evangelien nachgewiesen und es wäre vielleicht eine Erfindung von den Evangelisten und. Nein, Nazareth war ein reales Dorf, in dem im ersten Jahrhundert vor Christus schon Menschen gewohnt haben und was ein kleines Dorf war, in dem 300 Menschen eventuell lebten, aber es gibt keinen Grund, die Schilderung in den Evangelien mehr zu bestreiten. Auch wenn vom Heiligen Haus nur noch die Felswand und die in den Felsen geschlagenen Strukturen übrig sind, vor die man ja damals im Judentum oft genug, in Judäa oft genug Häuser baut. Man hat natürliche Felsen verwendet als Kellerräume, als Lagerräume und hat die Häuser davor gebaut. Aber wir haben guten Grund zu der Annahme, dass die Steine vom Heiligen Haus, von den Kreuzrittern, genauer gesagt von einer byzantinischen Familie mit dem Namen Angeloi aus Nazareth geholt wurden, in Sicherheit gebracht wurden, als die Kreuzritter das Heilige Land verließen und dann über einen Umweg von Stiftungen nach Loreto in den Marken in Italien gerieten, dass also dort authentische Steine aus dem Heiligen Haus hingebracht wurden, aber eben nicht wie die Legende behauptet, dass das Heilige Haus von Engeln von Nazareth nach Loreto getragen wurde, sondern von Angeloi, dasselbe Wort,
Familie.
Aber eben der Name einer Familie. Und daher kommt diese volkstümliche Legende von den Engeln, die das Heilige Haus über das halbe Mittelmeer trugen. Es waren in Wahrheit die Angeloi.
Auch Bethlehem war nur ein kleines Örtchen. Bethlehem nur wenige Kilometer südlich von Jerusalem gelegen. Und dieses kleine Örtchen ist natürlich untrennbar mit der Weihnachtsgeschichte, mit der Menschwerdung Gottes verbunden. Und in dieser Weihnachtsgeschichte lesen wir, wie sich Maria und Josef aufmachen, um sich in Bethlehem aus Anlass einer Volkszählung in Steuerlisten einzutragen. Nun fragt man sich natürlich, ist das nicht nur eine fromme Geschichte? Welche Sprache sprechen da die historischen Fakten?
Die historischen Fakten sind, man hat in einer der Höhlen am Toten Meer, wo beim zweiten jüdischen Aufstand 135 nach Christus Schriftrollen versteckt wurden, von Juden ihre Privatarchive versteckt wurden, hat man eine antike Steuererklärung entdeckt von einer Frau mit Namen Babata. Und diese Steuererklärung hat in der Terminologie und in der Schilderung des Vorganges sehr viele Parallelen mit dem, was wir bei Lukas lesen in der Weihnachtsgeschichte. Auch die Frau hatte Grundstück in einem 45 Kilometer entfernten Gebiet und musste dorthin mit ihrem Mann, ihr Mann war ihr Vormund nach dem damaligen Recht, mit ihrem Mann und hat dann dort, wo sie Land hatte, sich eingetragen in die Steuerlisten. Und wie gesagt, die Terminologie ist im Endeffekt dieselbe, die wir bei Lukas finden. In der Antike gab es zwei Arten von Steuern, eine Kopfsteuer und eine Grundsteuer. Und die Grundsteuer und Kopfsteuer entrichtete man, wenn man Eigentum, Landeigentum hatte, natürlich am selben Ort, dort, wo man in Landbesitz war. Es ist plausibler, dass das Land in Bethlehem Maria gehörte, dass Maria es geerbt hat. Wir wissen ja aus der Überlieferung, dass Maria das einzige Kind ihrer Eltern, Joachim und Anna, war. Und dass sie eben schon etwas geerbt hat. Der Vater sagt die Überlieferung, wir können sie nicht überprüfen, steht auch nicht in den Evangelien. Aber der Vater Joachim war ein Viehzüchter, der hatte Viehherden. Und da er aus dem Hause David stammt, ist es schon plausibel, wenn man annimmt, dass eben die Ländereien im Familienbesitz, die davidischen Ländereien in Bethlehem, unter den Generationen aufgeteilt wurden und er auch dort Land hatte und eben deswegen die heilige Familie dorthin musste. Nun gibt es Hinweise, dass in der Tat eine frühe Steuerschätzung schon unter Herodes stattgefunden hat. irgendwann zwischen 7 und 5 v. Chr. Ich schildere die Sehenweise alle in meinem Buch. Wer noch skeptisch ist, kann dort nachlesen. Wir können nicht in alle Details hier im Interview gehen, aber es gibt klare Hinweise. Augustus hat auch von allen Vasallenkönigreichen Steuerschätzungen verlangt. Und derselbe Quirinius, der im Jahre 6 n. Chr. Die Provinz vorgenommen hat, hat wohl auch vorher schon in den Jahren zwischen 7 und 5 v. Chr. In der Provinz Syrien, auch in Vasallenkönigreichen und unabhängigen Städten, dafür gibt es Inschriften, die es belegen, Steuerschätzungen vorgenommen. Also alles, was wir in der Weihnachtsgeschichte lesen, ereignet sich in einem historisch nachvollziehbaren Rahmen. Das sind Umstände, die im Römischen Reich normal waren. Natürlich fand keine im gesamten Römischen Weltreich parallel stattfindende Steuerschätzung statt. Das lief von Provinz zu Provinz, eine nach der anderen. Aber dass der Befehl von Augustus erteilt wurde, das ist festgelegt auch in den Kartenberichten von Augustus im Arapacis in Rom und in den Abschriften, die wir haben, zum Beispiel eine sehr vollständige Abschrift, die wir in Ankyra, dem heutigen Ankara in der heutigen Türkei vorliegen haben. Das sind alles historische Begebenheiten.
Herr Hesemann, wenn man diese Volkszählung so genau in den historischen Rahmen einordnen kann, kann man dann auch das Geburtsdatum Jesu datieren? Ist das möglich?
Man kann den Stern von Bethlehem datieren. Man kann das Geburtsdatum nur in etwa datieren. Es kann auf keinen Fall am 24. Dezember stattgefunden haben. Warum? Weil Schafe bei Lukas Hirten erwähnt werden, die mit ihren Schafen draußen auf den Weiden schon waren. Und im Judentum war festgelegt, im November kamen die Schafe in die Ställe und wurden erst Anfang März wieder herausgelassen, weil es eben auch im Heiligen Land kalt werden kann. Und darum kann schon mal, wenn wir den Schilderungen von Lukas Glauben schenken, und das wollen wir mal, kann schon mal die Geburt Jesu nicht zwischen November und März stattgefunden haben. Also bleiben immerhin noch 8 andere Monate übrig und wir haben einen hochinteressanten und sehr wertvollen Hinweis bei Matthäus, eben den Hinweis auf den Stern von Bethlehem. Nun haben Astronomen schon angefangen mit Kepler im 17. Jahrhundert erstmal geglaubt, es wäre eine Jupiter-Saturn-Begegnung, Konjunktion ist der Fachbegriff dafür, der astronomische, eine Jupiter- und Saturn-Begegnung am Nachthimmel, wie sie im Jahre 7 v. Chr. Dreimal stattgefunden hat, nämlich im Mai, im September und im November. Nun ist das eine schöne Theorie, nur meiner Meinung nach ist eine Begegnung der beiden Planeten, wie sie relativ häufig vorkommt, also in der Nähe alle 200 Jahre vorkommt und allgemein 50 Jahre vorkommt, nicht eindeutig genug, dass nun Sterndeuter aus Persien, wir werden über die gleich noch mehr hören, sich auf die Suche machen nach dem von ihrem eigenen Propheten, auch darüber werden wir noch hören, prophezeiten Erlöser. Einfach astronomisch betrachtet muss es schon etwas Spektakuläres gewesen sein. Und in der Tat berichten chinesische und koreanische Quellen, die haben ja auch, die chinesischen und koreanischen Astronomen haben ja auch genau aufgeschrieben, was sie am Himmel beobachtet haben, von etwas sehr viel Spektakulärerem, nämlich einer Supernova, einer Sternexplosion, also einem hell am Himmel erstrahlenden Stern, der heller war als alle anderen Sterne, im März 5 v. Chr. Und diese Supernova blieb etwa 2,5 Monate bis Ende Mai 5 v. Chr. am Himmel im Sternbild Adler klar erkennbar. Nun kommen wir hier in das Jahr 5 v. Chr. und haben eine ganz interessante Korrelation, denn im Matthäusevangelium erteilt König Herodes den Befehl, den Kindermord von Bethlehem an allen Knaben bis zu einem Alter von 2 Jahren zu verüben. Warum 2 Jahre? Nach den Angaben, das steht bei Markus so, nach den Angaben, die die Sterndeuter ihm gemacht haben. Welche Angaben haben die ihm gemacht? Die waren ja noch gar nicht bei dem Kind von Bethlehem. Die konnten noch gar nichts sagen, wie alt das Kind von Bethlehem war. Die können nur davon gesprochen haben, was sie am Himmel beobachtet haben. Und offenbar haben die von einer Reihe interessanter, spektakulärer Himmelserscheinungen gesprochen, über einen Zeitraum von 2 Jahren hinweg. Und wir haben in der Tat in den Jahren 7 bis 5 v. Chr. insgesamt 4 relevante Himmelsereignisse, die ich alle in meinem Buch schildere, von denen natürlich am Ende das spektakulärste die Supernova war. Diese Supernova wird dann auch ihre Suche ausgelöst haben. Warum? Diese Supernova war auch noch im Sternbild des Adlers. Der Adler war in der persischen Religion das Symbol für Ahura Mazda, für ihren höchsten Gott. Wir hatten ja auch schon auf jeden Fall einen Schritt hin zum Monotheismus in dem Zarathustra-Glauben. Und wie gesagt, wenn da ein neuer Stern entflammt im Sternbild des Adlers, dann war das für sie auch ein Hinweis auf den von Zarathustra prophezeiten Erlöser, denn es gab auch eine messianische Prophezeiung in ihrer Religion vom Sahosjant. Sahosjant bedeutet in der Tat so viel wie Heiland, Heilbringer, der eines Tages aus einer Jungfrau geboren werden würde, der den Tod besiegen würde und der ein neues Zeitalter auf der Welt einleiten würde. Und das sahen die gekommen, als diese Supernova entstand. Wir haben in einer Apokryphenschrift, dem Protevangelium des Jakobus, eine sehr viel genauere Schilderung des Sterns von Bethlehem, als wir sie im Matthäusevangelium finden. Da steht drin, am Himmel erstrahlte ein Stern, der heller war als alle anderen Sterne, was eine astronomisch völlig korrekte Schilderung einer Supernova war. Wenn wir nun davon ausgehen, dass diese Supernova am Himmel entflammte, als Christus geboren wurde, dann haben wir ein anderes Geburtsdatum als das traditionelle. Wir haben den März, wir haben den jüdischen Monat Nisan. Und in der Tat, nach der jüdischen Tradition, war das nicht nur der Monat, in dem die Befreiung aus der Knechtschaft, der Exodus aus Ägypten stattfand, sondern auch der Monat, in dem alle Neuanfänge gemacht wurden und in dem alle großen Propheten nach jüdischer Tradition, jüdischem Glauben geboren wurden. Es war auch die Zeit, wo die Osterlämmer geboren wurden, die dann Pascha geschlachtet wurden, geopfert wurden. Und Jesus wird ja schon in der frühesten christlichen Theologie eben als Osterlamm Gottes, als Pascha-Lamm Gottes dargestellt, das Lamm Gottes. Und insofern ist auch da eine sehr schöne Parallele, die sich in diesem, ich denke, noch sehr viel sinnvolleren Geburtsdatum ausdrückt.
Herr Hesemann, ganz herzlichen Dank für dieses erste Gespräch. Wir werden in den kommenden 3 Wochen bei weiteren Sendungen mehr von Ihnen hören. Und das können auch Sie, liebe Zuhörer, beim nächsten Kirche in Not-Kongress Treffpunkt Weltkirche in Würzburg. Vom 18. bis zum 20. März 2011 besteht im dortigen Kongresszentrum die Möglichkeit, Michael Hesemann und natürlich vielen, vielen weiteren Persönlichkeiten der Weltkirche zu begegnen. Anmelden können Sie sich im Internet unter www.kirche-in-not.de oder bei Ihrem Kirche in Not Nationalbüro. Das Buch von Michael Hesemann, über das wir sprechen, trägt den Titel Jesus von Nazareth, Archäologen auf den Spuren des Erlösers. Erschienen ist es beim St. Ulrich Verlag für 22 Euro. Nächste Woche dann mehr. Einen schönen Sonntag und gesegneten Advent wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.